Am Samstag sind 6 Tourgänger in den Walliser Bergen beim Training für den Patrouille de Glacier verunglückt. 5 von ihnen sind bereits tot geborgen worden, unter ihnen 3 Brüder. Die Suche nach der 6. Person läuft noch immer auf Hochtouren. Unsere Redaktorin fasst zusammen, was wir bis jetzt über das Unglück wissen und wie die Rettungsarbeiten vorangehen. Und vor allem erzählt sie uns, wie die Vorbereitungen auf den Wettkampf aussehen, weil sie hat selber einmal daran teilgenommen. Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joëlle Weil und bei mir heute die Redaktorin Stefanie Schneidrig, die sich sehr mit dem Thema jetzt auseinandersetzt. Ich grüße dich, Stefanie, hoi.
Hallo, Joëlle.
Die 5 Toten, die sind bei der Tête Blanche gefunden worden. Was wissen wir bis heute? Heute ist Mittwoch, sind jetzt auch schon ein paar Tage vergangen. Was wissen wir bis heute über den Unglückshergang?
5 sind tot, einer ist immer noch vermisst. Das heisst, wir haben keine 1:1 Informationen, was wirklich der Plan war. Aber man hat das jetzt logischerweise auch mit der Rettung probiert zu rekonstruieren, was da wirklich passiert ist. Und zwar ist die Gruppe am Samstagmorgen von Zermatt losgelaufen. Ihr Ziel war offenbar Arolla. Und das ist wirklich eine sehr, sehr lange Tour, muss man sagen. Mhm. Es ist eine Tour, die man nicht einfach so schnell an einem Sonntagnachmittag macht, auch wenn man extrem fit ist. Das braucht Zeit. Und das ist eigentlich wie schon ein bisschen das, was, glaube ich, niemand so richtig versteht. Wieso sind die zu dieser Monstertour aufgebrochen, das Wochenende, wo man eigentlich schon lange gewusst hat, das Wetter, das wird einfach extrem schlecht in den Bergen. Es kommt grusiges Wetter. Aber sie haben sich entschieden, sie haben vielleicht das Gefühl, wir sind schnell genug, wir wissen genau, wo gehen, wir haben genau einen Plan, wir probieren das jetzt einfach. Und sind dann losgegangen und man muss sagen, man kann losgehen, man kann es immer probieren. Was sie wirklich ihre Fehler war, sie haben zu spät gemerkt, es geht doch nicht und sind nicht umgekehrt.
Also wetterbedingt haben sie gemerkt, es geht doch nicht?
Ich nehme an, ja, die werden das gemerkt haben, ja, aber haben wie keine Konsequenzen daraus gezogen und sind weitergelaufen, offenbar. Und sind auf der Tête Blanche auch wirklich angekommen, auf dem höchsten Punkt von ihrer Tour. Aber da haben sie sich wie müssen, wegen der schlechten Sicht, wegen dem schlechten Wetter, wegen der Kälte, wegen dem Wind, haben die wahrscheinlich die Orientierung verloren, haben nicht mehr gewusst, wo ist oben an, unten an, wo ist links und rechts. Und da eigentlich fast an dem höchsten Punkt hat man sie dann geborgen, die 5.
Wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, dann ist schon bevor die Gruppe loszog, ist schon klar gewesen, das Wetter, die Wetterbedingungen oben sind nicht gut. Wenn genau, du aber sagst, sie haben die Orientierung verloren, dann gehe ich als komplette Laie davon aus, man hat doch einen Kompass dabei, man hat doch Equipment dabei für solche Situationen. Wie war die Gruppe ausgerüstet gewesen?
Das weiss man noch nicht genau. Also sie haben sicher ein Nattel dabei gehabt, weil sie noch einen Notruf absetzen konnten. Und so hat man sie dann eigentlich relativ schnell orten. Also sie haben ein Nattel gehabt, aber eventuell ist das Nattel ist der Akku aufs Mal nieder gsi. Es ist auch nicht, dass man eigentlich, wenn man so eine Tour macht, nur ein Nattel sollte mit haben. Wenigstens vielleicht nur eine Powerbank oder 2 Powerbank, dass man sich noch orientieren kann. Oder man sollte einen Kompass dabei haben, man sollte ein GPS eigentlich dabei haben. Aber wichtig ist natürlich auch, dass die Route, die man machen will, dass die auf dem GPS zum Beispiel gespeichert ist. Weil wenn man gar nichts mehr sieht, dann es ist so schwierig, die Orientierung, wenn einfach wirklich, wenn Nebel herrscht und man sieht einfach nur knapp seine eigenen Füße noch, dann ist das extrem schwierig. Und da oben auf der Tête Blanche, man muss sich vorstellen, das ist ein riesiges Plateau. Mhm. Da hat es kein Bäume, man sieht keine Felsen, man kann sich an gar nichts orientieren. Es ist wirklich ein Whiteout. Also
wenn man dort oben ist und es hat schlechte Sicht, dann ist man einfach so quasi in einem endlos weissen Meer.
Genau, man weiss wirklich nicht mehr, wo oben und unten ist. Darum, die einzige Hoffnung ist eigentlich, dass man die Route gespeichert hat auf dem GPS und man läuft einfach wie blind halt der roten Linie dann an. Und das ist offenbar, entweder haben sie es nicht dabei gehabt oder sie haben extrem kalt gehabt, haben sie es mit den Fingern nicht mehr bedienen. Man weiss das halt wirklich alles nicht.
Aber ist die Route normalerweise auf einem GPS verfügbar? Ist das eine offizielle Route?
Also offizielle Routen in den Bergen gibt es logischerweise nicht. Man hat keinen Wanderweg da oben mit Wanderschildern, wo man weiss, ah genau, ich gehe da an. Aber man kann die Route natürlich einplanen daheim. Ich nehme an, es waren erfahrene Skitourer. die werden die Route wahrscheinlich sogar mal gemacht haben. Also eigentlich sollten die von früher die Route genauer schon haben. Oder aber man hätte sich einzeichnen können.
Und ist die Route überhaupt in einem Tag machbar? Oder können wir da schon darauf schliessen, dass das extrem erfahrene Sportler sind?
Also eben erfahren und sehr fit ist immer noch ein bisschen etwas anderes. Also wenn sie sich das vorgenommen haben, sind sie sicher sehr, sehr fit. Weil sonst hätten sie wirklich komplett überschätzt. Aber das glaube ich nicht. Es ist machbar, es ist aber sehr eine lange Tour.
Was wissen wir denn über die 5 Opfer und über die 6. Person, die noch fehlt?
Also man weiss, es ist wirklich sehr tragisch, weil es ist eine Familie gewesen. Also es sind 3 Brüder gewesen, der Onkel, ein Cousin und eine Freundin aus Freiburg. Wir wissen auch, dass einer ist Gemeinderat gewesen. Die Familie ist vom Walliser Ort Wecho. Das ist gerade in der Nähe von Sitten. Mhm.
Dort hat ja dann auch die grosse Mahnwache mit 300 genau. Bewohnerinnen und Bewohnern stattgefunden.
Genau. Ja.
Wissen wir etwas über das Alter von der Verunglückten?
Ja, es war eine sehr junge Gruppe. Der Jüngste war, glaube ich, 21.
Brüder. Oh, das ist sehr jung.
Das ist wirklich sehr jung. Und die anderen Brüder, über 30 sind die nicht, die Freundin sicher, glaube ich, auch nicht. Also es war wirklich eine junge Gruppe. Ja.
Und wissen wir, ob die Wettkampferfahrung hat? Also ich gehe jetzt davon aus, wenn du 21 sagst, dass sie nicht schon jahrelang an dem Wettkampf teilnimmt.
Nein, das sicher nicht. Aber vielleicht der Onkel oder der Cousin, die haben vielleicht schon ein paar Mal, oder die älteren Brüder, die haben vielleicht schon ein paar Mal mitgemacht. Und es geht ja nicht nur um den Wettkampf schlussendlich, weil der Wettkampf, das ist ja nun mal etwas ganz anderes, als einfach auf eine Bergtür allein zu gehen, außerhalb von einem Wettkampf. Darum ist es eher die Frage, wie viel Erfahrung kennst du in den Bergen gehabt.
Und zum Erfahrungswert gehört ja auch, dass man weiss, wie man sich zu kleiden hat, wenn man so eine Tour macht. Und du hast es vorher schon angesprochen, dass du ein bisschen anzweifelst, dass die Ausrüstung akkurat und der Situation angepasst war. Wissen wir da etwas?
Wir wissen einfach, dass sie anscheinend aufgefunden worden sind in Renndress. Und der Renndress, das ist jetzt nicht so ein Daunenanzug, wo man vielleicht uns gibt, wenn man so richtig in die Kälte geht.
Also es ist wirklich, was ist das?
Das ist einfach wie, wenn man vielleicht im Fernsehen die Langläufer sieht. Also wirklich ein relativ dünner Dress. Ein bisschen dicker ist er schon, aber es ist wirklich ein dünner Dress, wo nicht sehr viel Kälte abhebt. Vielleicht haben schon Thermoweste drunter, ich weiß es nicht. Aber es ist sicher nicht, dass man eine Nacht im Sturm bei über 100 Stundenkilometer, dass es da schön wohlig warm wäre. Und wahrscheinlich haben sie zu wenig Kleider oder Bieke, dass sie sich irgendwie warm behalten können. Obwohl es ist fraglich, in der Kälte und in dem Wind, ob man da überhaupt genug Kleider mitnehmen kann, dass es reicht.
Gibt es dann so eine Checkliste, was man auf so einer Tour mitnehmen muss?
Ja, also eine Checkliste, ich meine, es gibt Empfehlungen, es ist ein bisschen der gesunde Menschenverstand und logisch, es ist Bergsteigen, das ist nichts Kontrolliertes, was heisst, du darfst nicht auf den Berg, wenn du das und das nicht mit hast, das ist jedem seine Entscheidung. Mhm. Aber ja, man sagt immer, den Verhältnissen entsprechend gekleidet, das muss jeder für sich selber wissen, jeder hat ein anderes Kälteempfinden. Aber dass man sicher irgendwie etwas Windabweisendes braucht, etwas Wärmendes braucht, dicke Händchen braucht, dicke Kappen braucht, das ist wie eigentlich selbstverständlich. Ja.
5 von diesen 6 sind ja bereits dort gefunden worden. Eine Person fehlt noch immer. Wissen wir, welches die Person ist, die fehlt?
Offenbar, das hat der Blick geschrieben, ist das die Freundin, die noch fehlt. Ich weiss das nicht, ob das stimmt, ob das verifiziert ist. Offenbar ist das Problem, dass die anderen, die haben keine geordnet werden dank ihrem, sie haben ein Lawinensuchgerät dabei gehabt. Es war keine Lawine gewesen, muss man sagen, wo die umgekommen sind. Aber das Lawinensuchgerät, das piepst, wenn man das sozusagen angeht, und dann kann man die Leute orten. Und anscheinend, ist von der 6. Person kommt einfach kein Signal. Das heisst, es wird sehr schwierig, jetzt noch die zu finden, weil logisch, das Handy hat auch schon längstens keinen Akku mehr. Man kann sie auch nicht mehr mit dem Handy orten. Und offenbar kommt einfach von dem Lawinensuchgerät kein Signal. Vielleicht hat es gar nicht dabei gehabt, vielleicht hat es abgestellt gehabt, vielleicht ist die Batterie leer. Das wissen wir nicht, aber man weiß wirklich nicht, wo wahrscheinlich noch suchen.
Die Rettungsaktion läuft ja seit dem Samstag. Und die Rettungskräfte haben ja ein Loch gefunden. Ein Loch, wo die 5 zumindest drin waren, sich selber gegraben haben. Was kann uns das über die Todesursache, die effektive oder die Umstände sagen?
Also sie haben sicher probiert, sich irgendwie einen Schutz zu bauen, weil offenbar, aber sie sind nicht mehr weiterlaufen. Sie haben einfach gedacht, wir bleiben da und sie haben sich probiert, eine Höhle zu bauen, einen Windschutz, ein bisschen Kälteschutz zu bauen. Aber das hat nicht so gut funktioniert, weil einfach das Material, wenn man so eine gute Höhle könnte, ausschäufeln, war mangelhaft gewesen, offenbar. Das weiss man, dass das probiert haben, aber es hat nicht gelangt. Es hat zu wenig Wärme gespendet dann schlussendlich.
Welche Rettungskräfte sind denn jetzt involviert und wie viele Menschen?
Also am Samstag wollte man schon starten, aber dann konnte man nicht mit dem Helikopter gehen. Aber dann sind Bodentruppen losgelaufen eigentlich. Also auf den Ski sind Retter gegangen. Aber das musste man dann relativ schnell abbrechen. Und dann aber am Sonntag, im Verlauf des Sonntags, ist es dann besser geworden. Und dann war wirklich ein massives Rettungsaufgebot da gewesen. Da sind um die 10 Helikopter herumgeflogen. Es sind, glaub ich, mehrere Dutzend Rettungskräfte auf den Ski unterwegs gewesen. Und im Heli logischerweise. Ja, also es ist wirklich ein grosses Rettungsaufgebot und etwas, was die Retter... Ja, was man schon immer sieht, die Retter, das ist unglaublich, was die machen. Es ist nicht schönes Wetter oder es ist nicht ein schöner Job, was die jetzt da machen müssen.
Und vor allem, ich stelle mir vor, auch gefährlich.
Es ist gefährlich, aber logischerweise die Retter, also das sind ja Profis, die da dahinter sind. Das sind Bergführer dabei, das sind Rettungsspezialisten dabei. Die tun sich nicht jetzt in Gefahr bringen. Darum haben sie die Rettung dann abgebrochen, weil sie haben gesehen, die Lawinengefahr ist zu gross, das Wetter ist zu schlecht, der Wind ist stark, wir bringen uns selber nur in Gefahr, was ja gar nichts bringt. Darum, ja, es ist gefährlich, aber die Retter, ich glaube, oder da vertraue ich jetzt wie Ö3 auf die Vorgesetzten, dass die das gut können einschätzen. Also, dass sie Profis in dem das wissen, dass sie nicht selber in Gefahr bringen sollen.
Du hast mit sehr vielen Expertinnen und Experten in Bezug auf die Rettungsaktion geredet und auch ganz viele andere Interviews gelesen und Medienkonferenzen auch gehört. Und es gibt auch Kritikpunkte an die 6 Sportler von Seiten Rettungskräfte und Fachpersonen. Was sind die Kritikpunkte?
Also man muss zuerst mal sagen, es ist wirklich, alle sind sehr vorsichtig, weil alles, es ist wie ein bisschen schwierig. Man kann ja mit diesen Menschen nicht mehr reden und es ist extrem tragisch, was passiert ist. Darum, also eine Verurteilung macht wirklich niemand. Es ist eher so wirklich das Unverständnis, dass man sagt, wie kann man, wieso und wieso so schlecht ausgerichtet, höchstwahrscheinlich, wieso nicht umgekehrt. Das ist einfach die grosse Kritik, dass man sagt, bei dem Wetter, es gibt, und auch wenn man will trainieren, wenn man will in die Berge gehen, es gibt auch bei grusigem Wetter, kann man das machen. Man kann auf der Skipiste, man kann die Skipiste draufsäckeln, man kann langlaufen, man kann joggen, man kann einen Krafträum. Also man kann wirklich genug machen, auch wenn man sich für einen Patrouille de Glacier vorbereitet. Und man kann immer umkehren. Und das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen das grosse Unverständnis, wo herrscht. Ja.
Erklär uns doch bitte, was ist der Patrouille de Glacier für einen Wettkampf?
Die Patrouille de Glacier, das ist das größte und ich glaube auch das Skitourenrennen auf der ganzen Welt, wo so am legendärsten ist, am größten Mythos. Das ist ein Skitourenrennen, das seit 1943 ist, glaube ich, die erste Austragung war, damals nur als reiner Militärwettkampf austragt. Die Athleten, die starten in Zermatt, gehen eben über die Tête Blanche drüber, ein Brief Arolla und dann weiter bis Verbier. Und es ist wirklich ein sehr längs Rennen. Es sind über 50 Kilometer, über 4000 Höhenmeter, wo 3 Teams zusammen in Angriff nehmen.
Und alles auf Ski.
Und es ist, also normalerweise startet man in einer Turnschuhe, weil man geht zuerst bei Zermatt durch das Dorf und ein bisschen da bis auf das Furiopschi. Da wechselt man dann auf die Ski. Und dann ist ab da ist viel, je nachdem in Arolla, Verbier, dann sollte man nochmal auf die Turnschuhe wechseln. Es ist auf Ski und eben, es ist im Hochgebirge. Darum man hat auch Pickel dabei. Also jedes Team hat einen Eispickel dabei, man hat Seil dabei. Also man tut sich über die Passage, wo man über den Gletscher geht, tut man sich anseilen im Team. Man hat Stirnlampen dabei, man hat Rettungsdecken dabei.
Mega fest ein Teamsport.
Ja, es ist wirklich, man ist als Seilschaft unterwegs, da ist keiner, ist da alleine. Und man, es ist so ein harter Wettkampf und ein länger Wettkampf und man hilft da einander halt auch, weil irgendwann hat jeder mal eine Krise in der, auf diesen 4000 Höhenmeter. Und da, es gilt einfach da wie zusammen irgendwie auf Verb zu kommen, ja.
Und du hast da selber mal mitgemacht. Wann war das gewesen?
Das ist jetzt schon sehr lang her. Es ist tatsächlich 10 Jahre jetzt her.
Und wie hast du auf den Wettkampf trainiert?
Ja, also ich muss nur sagen, wir sind da nicht so extrem ambitioniert. Also schon ambitioniert. Wir wollten es wirklich arbeiten, aber wir sind jetzt da nicht voll auf die Zeit gelaufen, sondern wir haben uns wirklich einfach auf das geniale Erlebnis, auf diesen mega Anlass gefreut und einfach die Stimmung aufsaugen und so viel trainieren, dass wir einfach denken, okay, wir schaffen es irgendwie, wir kommen gut da über die Runde drüber. Und die Vorbereitung ist einfach wirklich sehr, sehr viel Skitouren, viel Höhenmeter machen, viel die Abfahrten trainieren. Das ist auch etwas, was wirklich am Seil abfahren ist schon sehr anspruchsvoll. Ja.
Also so eine Strecke wie die 6 Verunglückten jetzt versucht dann hinter sich zu bringen, wäre das auch so eine Trainingsstrecke gewesen, die du gemacht hättest?
Ja, also das ist wie so, ich hätte das eigentlich jetzt nie als Vorbereitung gemacht, aber so ein bisschen die Distanz, so also die 2000 Höhenmeter und einfach mit viel Distanz drin, das ist so eine typische, eigentlich ist es eine typische Vorbereitungstour, die man kann machen auf die Batterie.
Gut, einfach verstehe ich, dass die Strecke an und für sich nicht zu gefährlich ist, sondern wirklich die Bedingungen, die es schaffen. Also es ist wirklich überlebenswichtig, dass man eine Wettervorhersage ernst nimmt und dass man richtig ausgerüstet ist.
Genau, ja. Also das, und man muss sagen, das ist also es ist immer überlebenswichtig, genau. Und es ist einfach während in den Trainings, da ist jedes Team für sich verantwortlich. Das muss man einfach machen. Und während dem Wettkampf, also während der Patrouille dann selbst, ist das alles vorgeschrieben. Also da gibt es nicht, dass man sagt, ich heute ist höher heiß, ich gehe jetzt einfach mal nur in eine Kurzhose mal auf die Tête Blanche.
Da muss man bis steht.
Genau, also das ist wirklich reglementiert. Die ganze Strecke ja während dem Wettkampf, die ist sehr gut gesichert. Das ist irgendwie, ja, da ist man jetzt nicht unbedingt allein, wird man nicht allein gelassen. Es geht wirklich darum, dass man, wenn man sich auf so einen Wettkampf vorbereitet, dass man nicht denkt, das ist wie ein Marathon, wie der Marathon zu Zürich zu laufen. Also ich gehe ein bisschen einfach joggen am See entlang.
Wo dann
es
einfach schnell anhalten kannst und kannst rauslaufen. Und
genau. Es ist einfach wirklich etwas, wo man sich bewusst sein muss, wenn ich mich darauf viel vorbereite im Hochgebirge, dann muss man sich so verhalten wie im Hochgebirge und nicht einfach wie ein Leichtathlet, der auf der Tartanbahn trainiert.
Du hast jetzt auch schon angedeutet, dass der Wettkampf selber natürlich begleitet wird, aber das Training natürlich nicht. Macht das Training gefährlicher wie der Wettkampf selber? Gibt es da gar keine Richtlinie?
Nein, da gibt es keine Richtlinie. Man kann den freien Menschen nicht vorschreiben, was ihr selbst macht. Und das ist ja nicht nur, jetzt, wenn man sich auf die Patrouille vorbereitet. Das ist jemand, der zum Beispiel, ich weiß auch nicht, was ich vorher vorgenommen habe, ich will auf das Matterhorn nächsten Sommer und hat einen Termin abgemacht mit dem Bergführer für nächsten Sommer auf das Matterhorn. Der Bergführer sagt ja auch nicht, aber Achtung, gell, und müsst ihr schauen, dass die ja immer und hier und da. Also, das ist ja einfach jedem selber überlassen und also man hat die Freiheit, man hat die Verantwortung, dass man einfach schaut, dass man das im Griff hat. Und es ist nicht nur die Vorbereitung auf die Patrouille, das ist nicht an und für sich gefährlich. Das ist wie jede Bergtour, ist auch nicht per se mal einfach gefährlich sowieso. Also man kann, es gibt immer so ein Restrisiko, aber man kann das minimieren, indem man einfach auf das Wetter schaut, auf die Ausrüstung schaut.
2018 hat es ein ähnliches Drama in Arola gegeben. Was ist damals passiert?
2018 ist bei einer Pindarola, das ist nicht so weit weg von dem Ort, wo jetzt das Unglück war. Damals hat es sich nicht um Athleten gehandelt, eigentlich, wo für Patrouille jetzt direkt trainiert haben, sondern es war eine Gruppe, die mit einem Bergführer unterwegs war und die waren auf der Haute-Route. Das ist so sehr eine bekannte Skihochtourenroute von Chamonix auf Zermatt. Was sehr, sehr ähnlich ist, dass die Wetterbedingungen sind sehr ähnlich gewesen. Also die sind am Morgen von der Hitte losgegangen. Die haben eine längere Tour geplant, eine längere Etappe. Und man hat eigentlich schon wie am Vorabend gewusst, das Wetter wird schlecht. Und es hat andere Gruppen gegeben, die auch losgegangen sind. Die sind einfach ein bisschen früher losgegangen. Und die Bergsteigergruppe, die sind offenbar relativ spät losgegangen, für das, dass man gewiss, das Wetter kommt schlecht. Und dann ist das Wetter nur für jener schlechter gekommen, als was steichen. Und sie haben, glaube ich, auch den Fehler gemacht, sie sind einfach nicht umgekehrt. Sie sind nicht genug früh umgekehrt. Und sind dann da in der Pindarola auch genau wie die anderen jetzt wahrscheinlich auf der Tête Blanche in ein Whiteout gekommen, nicht mehr gewusst, wo ist vorne, wo ist hinten. Haben irgendwie, der GPS hat nicht funktioniert. Und die sind dann sehr tragischerweise auch viele Menschen aus dieser Gruppe haben die Nacht nicht überlebt.
Hat man dann nach dem Unglück irgendwelche Lehren daraus gezogen? Kann man das überhaupt? Weil, du hast es gesagt, es sind Privatpersonen, die losziehen und man kann ja nicht, wirklich nicht jedem vorschreiben, was er zu tun hat. Aber ist nach 2018 irgendetwas im Bereich Sicherheit passiert? Oder
nichts Offizielles, was ich jetzt wüsste. Aber Aufklärung, es ist sicher, die Schweizer Fernsehen hat das Drama verfilmt von 2018. Ich bin mir ganz sicher, alle, die regelmässig in die Berge gehen, haben das gesehen. Und irgendwie, das tut ja schon sensibilisieren, dass man weiss, okay, gut. Aber man kann immer, wenn man daheim auf dem Sofa ist und das schaut, dann denke ich mir immer, wow, das hätte ich ja nie gemacht. Aber darum ist es so schwierig, Menschen zu verurteilen, die halt die Entscheidung treffen oder halt einfach zu spät umkehren. Weil wenn man in der Situation ist, dann es sind ein paar Sekunden, die zählen, wo es einfach darauf ankommt, ob ich jetzt die richtige Entscheidung treffe oder die falsche. Und darum, man kann die Risiken minimieren, man kann vernünftig sein, aber schlussendlich kommt einfach so viel dazu, dass man denkt, ah, das geht jetzt schon gerade nur, dann kommt vielleicht noch der Gruppendruck dazu. Dann kommt dazu, dass man denkt, ja, das letzte 5 Mal ist ja auch noch gegangen. Oder es ist extrem schwierig, ja.
Ich bin jahrelang geritten und auch beim Reiten sagt man immer, egal wie oft du aufs Pferd steigst, verliere nie den Respekt vor dem Tier. Und es ist natürlich trotzdem etwas, wo dann mit einer Routine und je häufiger man es macht, dass man so etwas dann doch auch vergisst. Und ich kann mir vorstellen, das ist beim Bergsport ist das ähnlich. Man weiss rational, man muss den Berg immer ernst nehmen. Es kann ein sehr gefährlicher Ort werden, aber ab einer gewissen Anzahl Wiederholungen, wo es auch gut gekommen ist, wird man wirklich nachlässiger.
Das finde ich auch noch recht schwierig, weil je mehr auf den Bergen ist ja extrem viel Routine, was zählt. Und das ist schon ein, das hat man schon, wenn der Ueli Steck da zumal, wenn die Bilder sind gekommen, wann er die eigene Nordwand obschig gesäckelt ist, da haben auch alle gesehen, oh mein Gott, man kann doch nicht säckeln mit Steigeisen, das geht doch nicht, viel zu gefährlich und weiss nicht was. Und das ist einfach wie, wenn man die Routine hat, also die Menschen, die bewegen sich halt ganz anders in den Bergen. Und darum, es macht schon Sinn, dass die viel unterwegs sind, die machen halt Sachen, die man von außen an betrachtet, denkt, das ist lebensgefährlich. Ja. Aber es ist nicht, also es ist wie, es kommt so fest darauf an, wie ist das Niveau, wie ist die Erfahrung und so. Aber ja, das kann natürlich schon sein, wenn man einen schönen Hang fährt mit dem Ski und dass man denkt, ja, jetzt ist ja 10 Mal die Lawine ohne Kopf, obwohl das irgendwie die Lawinensituation ein bisschen heikel war, dass man dann halt nur mal fährt, das kann sein. Aber ob das ein Problem ist von zu viel Erfahrung oder eher eine Persönlichkeit, so eine Charaktersache, ja, das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen.
Die Suche nach der 6. Person, die ist ja immer noch am Laufen. Wie lange dauert jetzt die Rettungsaktionen noch an, bis man sie einstellt?
Ich weiss nicht genau, was da der Plan ist, wie lange dass man wirklich da noch hofft, dass man auf die Person noch wird treffen. Was sicher ist, es schneit weiter und da oben an. Wir sind da so hoch, da oben an. Der Schnee, was jetzt da gibt, der wird nicht gerade wegschmelzen in der nächsten Woche. Also es bleibt kalt. Das heisst, je länger das es geht, je schwieriger wird es sicher sein. Wir werden sehen und sehr hoffen, dass da noch, dass es wahrscheinlich, also wenn man die Person würde finden, das würde sicher viel Ruhe geben dem Dorf, der Familie, weil so, das ist wahrscheinlich das Schrecklichste, wenn man weiss, wahrscheinlich ist da irgendwo noch die Person und wir wissen nicht.
Dankeschön, Stefanie, bist du da gewesen.
Merci vielmals, Joël.
Ihr habt hier den Schlagzeilen gehört, den aktuellen Podcast von CH Media. Mehr Folgen von diesem Podcast oder ein weiteres Angebot von unseren Podcasts findet ihr unter chmedia.ch/podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen und würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen.